Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, auf deinen Wegen zu wandeln und dich noch besser kennenzulernen. Wir danken für dein Wort, die Bibel, die du uns gegeben hast. Danke dir auch, dass durch dein Wort die Bibel klar wird, dass du deinen Sohn hier zur Erde gesandt hast. Durch ihn bitten wir dich, dass du unsere Gebete erhörst und auch all unsere Fehler und Schwächen vergibst. Wir bitten dich um deinen Geist und darum, dass wir dein Wort richtig verstehen können und auch um deinen Geist, damit wir unser Leben so führen, wie es deinem Willen entspricht. Für die kommenden Stunden bitten wir dich um deinen Segen und um aufmerksame Herzen. Amen. So, wir sind stehen geblieben in Hiob. Hiob wird ausgequetscht mit der Erlaubnis von Gott, aber nicht von Gott. Richtig? Und eins der größten Probleme, die er hat, ist dann, dass er drei nette Freunde bekommt. Wir haben in den letzten Wochen des Öfteren gesagt, die erinnern mich an Bibel-TV, die drei oder vier Freunde. Weil ganz vieles, was die dort sagen, die höre ich ab und zu von manchen Predigern noch dort. Wie zum Beispiel die Theorie, die der Eliphas hat, Gott bestraft die Bösen nach dem Gesetz von Saat und Ernte. Hört sich dann meistens so an, wenn du arm bist und dir geht schlecht, dann überleg mal, welche Fehler du gemacht hast. Aber unten läuft dann das Spendenkonto und wenn du genug spendest, dann geht es dir irgendwann wieder gut. Und dann kriegst auch du deinen Hubschrauber und dein großes Auto. Ja, ist einfach, also können wir, Bildert und Zofa hat man immer wieder gesagt, die sind auch dasselbe. Ne? Die haben ihre Tradition, ihre Religion, in der sie sich festgefahren haben. Aber die schweigen jetzt glücklicherweise und vor 14 Tagen hatten wir das erste Mal, dass der Elihu spricht. Der jüngste von allen. Der eine neue Perspektive in die Diskussion bringt, nämlich Gott ist gut, immer gerecht und benutzt Leiden, um den Gerechten zu reinigen. Das ist seine Theorie. Ich finde es immer wieder interessant, dass diese vier Theorien so in der Bibel drinstehen. Weil es hilft uns, mal zu gucken, wo wir selber stehen. Ne? Wenn man vielleicht manchmal so das selber erzählt, wie der Elihu. Ne? So, wer möchte lesen? Wir lesen hier 35 bis 37. Nur drei Kapitel bitte.
Welche Bibel nimmst du da?
Ist egal. Meistens die Elberfelder, weil...
Kannst du irgendeine nehmen? Wie heißt die App?
Kannst du noch eine andere nehmen?
Die Studienbibel nehmen wir. Was ich dir geschenkt hatte, den nehmen gerade
ja,
zu.
Ja, ich musste nur jetzt gerade alphabetisch das einsortieren.
Achso.
Und hier sieht 25?
So nee, 35.
Sagen, da muss ich noch ein paar Vorwürfe.
Du musst anfangen mit Elihu, an und sprach. Mhm.
Kapitel 34
noch runter. Um auf 19,5.
Okay.
Und Elihu hob an und sprach, hältst du das für recht? Du hast gesagt, meine Gerechtigkeit ist größer als diejenige Gottes. Denn du fragst, was sie dir nütze. Was gewinne ich mehr, als wenn ich gesündigt hätte? Ich will dir Worte erwidern und deine Genossen mit dir. Blicke gen Himmel und sieh, schaue die Wolken. Sie sind höher als du. Wenn du sündigst, was tust du ihm an? Mehren sich deine Übertretungen, was fügst du ihm zu? Wenn du gerecht bist, was gibst du ihm oder was empfängt er aus deiner Hand? Für einen Mann wie du gilt deine Gesetzlosigkeit etwas und für ein Menschenkind deine Gerechtigkeit. Wegen der Menge der Bedrückungen schreit man, man ruft um Hilfe wegen des Armes der Großen. Aber man spricht nicht, wo ist Gott, mein Schöpfer, der Gesänge gibt in der Nacht, der uns mehr belehrt als die Tiere der Erde und uns weiser macht als das. Vögel des Himmels. Als dann schreit man, aber er antwortet nicht, wegen des Hochmuts der Bösen. Auf nur Eitles hört Gott nicht und der Allmächtige schaut es nicht an. Wenn du auch sagst, du schaust ihn nicht, die Rechtssache ist vor ihm, so harre sein. Und nun, wenn sein Zorn nicht heimgesucht hat, sollte er nicht sehr wohl um den Übermut wissen. Und so sperrt Hiob eitlerweise seinen Mund auf, häuft Worte ohne Erkenntnis. 36 auch noch?
Bis 37.
Und Elihu fuhr fort und sprach, harre mir ein wenig und ich will dir berichten, denn noch sind Worte da für Gott. Ich will mein Wissen von weit her holen und meinem Schöpfer Gerechtigkeit geben. Denn wahrlich, meine Worte sind keine Lüge, ein an Wissen vollkommener ist bei dir. Siehe, Gott ist mächtig und doch verachtet er niemand, mächtig in Kraft des Verstandes. Er hält den Gesetzlosen nicht am Leben und das Recht der Elenden gewährt er. Er zieht seine Augen nicht ab von dem Gerechten und mit Königen auf den Thron, dahin setzt er sie auf immer da und sie sind erhöht. Und wenn sie mit Fesseln gebunden sind und Stricken des Elends gefangen werden, dann macht er ihnen kund ihr Tun und ihre Übertretung, bis sie sich trotzig gewähren. Und er öffnet ihr Ohr der Zucht und spricht, dass sie umkehren sollen von Frevel. Wenn sie hören und sich unterwerfen, so werden sie ihre Tage in Wohlfahrt verbringen und ihre Jahre in Annehmlichkeit. Wenn sie aber nicht hören, so rennt sie ins Geschoss und verscheiden ohne Erkenntnis. Aber die ruflosen Herzen sind hegen so hegen Zorn. Sie rufen nicht um Hilfe, wenn er sie gefesselt hat. Ihre Seele stirbt dahin in der Jugend und ihr Leben unter den Schandbuben. Die Elenden errettet er in seinem Elend. In der Drangsal öffnet er ihnen das Ohr. So hätte er auch dich aus dem Rachen der Bedrängsten in einen weiten Raum geführt, wo keine Beengung gewesen und die Besetzung deines Tisches würde voll fett sein. Aber du bist mit dem Urteil des Gesetzlosen erfüllt. Urteil und Gericht werden dich ergreifen. Denn der Grimm, möge er dich ja nicht verlocken zur Verhöhnung, und die Größe des Lösegelds verleite dich nicht. Soll ich dein Schreien außer Bedrängnis stellen und alle Anstrengungen der Kraft? Sehne dich nicht nach der Nacht, welche Völker plötzlich hinwegheben wird. Hüte dich, wende dich nicht zum Frevel, denn das hast du dem Elend vorgezogen. Siehe, Gott handelt erhaben in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er? Wer hat ihm seinen Weg vorgeschrieben und wer dürfte sagen, du hast Unrecht getan? Gedenk daran, dass du sein Tun erhebst, welches Menschen besiegen. Alle Menschen schauen es an, der Sterbliche erblickt es aus der Ferne. Siehe, Gott ist zu erhaben für unsere Erkenntnis. Die Zahl seiner Jahre sie ist unerforschlich, denn er zieht Wassertropfen herauf von dem Dunst, den er bildet. Träufeln sie als Regen, den die Wolken rieseln und tropfen lassen auf viele Menschen. Versteht man gar das Ausbreiten des Gebirgs, das Krachen seines Zelts? Siehe, er breitet sein Licht um sich aus und die Gründe des Meeres bedeckt er. Denn durch dieses richtet er Völker, gibt Speise im Überfluss. Seine Hände umhüllt er mit Blitz und er bietet gegen denjenigen, den er treffen soll. Sein Rollen kündigt ihn an, sogar das Vieh sein Heranziehen.
37 noch dazu.
Ja, darüber erzittert mein Herz und bebt von seiner Stelle. Höret das Getöse seiner Stimme und das Gemurmel, das aus seinem Mund hervorgeht. Er sendet es aus unter den ganzen Himmel und sein Blitz bis zu den Säumen der Erde. Nach dem Blitze brüllt eine Stimme. Er donnert mit erhabener Stimme und hält die Blitze nicht zurück, wenn sie seine Stimme gehört wird. Gott donnert wunderbar mit seiner Stimme. Er tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Denn zum Schnee spricht er, falle zur Erde, und zum Regengusse den Güssen seines gewaltigen Regens. Er lähmt die Hand eines jeden Menschen, damit alle Menschen sein Werk kennenlernen. Und das Wild geht in sein Versteck und bleibt in seinen Höhlen. Aus der Kammer des Südens kommt Sturm und von den Nordwinden Kälte. Durch den Odem Gottes entsteht Eis und die Breite der Wasser zieht sich zusammen. Auch beladet er mit Wasserfülle das Gewölk, breitet weithin aus seine Blitzwolken. Und unter seiner Leitung wenden sich ringsumher zu ihrem Werke, zu allem, was er ihnen gebietet, über die Fläche des Erdkreises hin. Sei es, dass er sie zur Geißel oder für seine Erde oder zur Erweisung seiner Gnade sich entladen lässt. Nimm dieses zu Ohren hier, stehe und betrachte die Wunder Gottes. Weißt du, wie Gott sie beladet und leuchten lässt im Licht seines Gewölks? Verstehst du dich auf das Schweben der Wolke, auf die Wundertaten des an Wissen Vollkommenen? Du, dessen Kleider heiß werden, wenn das Land schwül wird vom Süden her, kannst du gleich ihm das Himmelsgewölbe ausbreiten, fest wie ein großer Spiegel? Tu uns kund, was wir ihm sagen sollen. Wir können vor Finsternis nichts vorbringen. Soll ihm gemeldet werden, dass ich reden wolle? Wenn jemand zu ihm spricht, er wird gewiss verschlungen werden. Und jetzt sieht man das Licht nicht, welches läuft am Himmelsgewölbe. Aber ein Wind fährt daher und reinigt dasselbe. Aus dem Norden kommt Gold, und Gott ist furchtbar Pracht. Den Allmächtigen, den erreichen wir nicht, den erhabenen nur Kraft. Und das Recht und der Gerechtigkeit Fülle beugt er nicht. Darum fürchten ihn die Menschen. Er sieht keine an, die weisen Herzens sind.
Danke. Tja, zwei Reden von Elihu. Und es fällt auf, dass er nicht unterbrochen wird. Keine Gegenrede mehr dazwischen kommt von ihr. Was will Elihu uns sagen? Ich überzeug zu 35. das neben Theos Kapitel 35. Guten und schlechten. Hm? Wie versteht der Kapitel 35? Sind ja nicht viele Verse.
Ich denke, hat er genauso wie die anderen. Und meckert mit Hiob rum, hat ihm einfällt und bla. Im Endeffekt sagt er das Gleiche wie die anderen. Gott hört dir nicht zu, weil du hochmütig bist. Selbst schuld. Finde ich immer wieder schön. Wenn du schon auf dem Boden liegst, wenn jemand zu dir sagt, selbst schuld. Ganz toll, sehr ermunternd.
Also er hatte hier zugehört und argumentiert jetzt aus dem, was er weiß. Das ist ja heute auch so ein Problem, ne? Dass man meistens argumentiert aus dem eigenen Wissen heraus. Deswegen, als wir Freitag uns unterhalten hatten mit der biblischen Seelsorge, ne? Dass sie einen anderen Blickwinkel nehmen. Weil er hat ja schon recht, ne? Wenn wir gegen Gott sündigen, verändert sich ja für Gott nichts. Das Einzige ist, dass wir unser Verhältnis zu ihm aufs Spiel setzen. Mhm. Aber vom persönlichen Verhältnis lesen wir hier gar nichts, ne, in dem Kapitel. Zu verstehen, Vers 8, 9, 10, 11, wo er sagt, dass man bei Bedrückung um Hilfe schreit und Gott dann nicht antwortet. Bis 13 geht es. Fängt bei 9 an, ne? Wegen der Bedrückung schreit man, man ruft um Hilfe wegen des Arms der Großen, aber man spricht nicht, wo es Gott, mein Schöpfer, der Gesellen gibt in der Nacht. Als dann schreit man, aber er antwortet nicht, wegen der Hochmut der Bösen. Wie versteht ihr das?
Denkt halt nicht positiv, ne? Und jetzt nicht so don't worry wie happy-mäßig. Ja.
Ich denke, das ist so unser Problem, was wir meistens haben, wenn es uns gut geht. Da sind wir Gott dankbar. Aber wenn es uns schlecht geht, dann vergessen wir die Zeit, wo es uns gut ging. Deswegen hatte ich vor 3 Wochen oder vor 4 Wochen gesagt, aus Hiob kann man zum Beispiel lernen, dass man so ein Buch führt, wo man all die guten Sachen, die Gott für einen tut, sich aufschreibt, damit, wenn man so im Tief ist, da drin blättern kann und sagen kann, wow, du hast so viel Gutes getan. Aber der Elihu verallgemeinert hier, ne?
Na klar.
Mir fällt dazu eine Geschichte aus dem Neuen Testament ein, die wir auch alle kennen, wo Paulus im Gefängnis ist. Was macht er nachts? Er singt Psalmen, ne? Mit seinem... Ich meine, den Humor muss man erstmal haben, ne? In Ketten zu liegen.
Und dir ist ja auch nicht danach, Psalmen zu singen, wenn es dir schlecht geht.
Da gibt ja auch Psalmen, die traurig sind, die Gott nach um Hilfe schreien lassen.
Lied klagen, wo
genau.
Dass man dann rauf und runter singen kann.
Und wenn man dann ein Wort rauskriegt.
Das verstehe ich dann aber nicht unbedingt unter Psalm singen, weil unter Psalm singen verstehe ich immer irgendwie was Positives und Lob. Lobpreis. Das ist ja nicht. Ja, das ist auch ein Lobpreislied, aber.
Du bist rausgegangen. Du bist rausgegangen bei dem Thema.
Was denn?
Wir waren im Seminar. Wie hieß das Wort? Wie hieß die Woche? Das Seminar?
Die letzten Tage Jesu aus jüdischer Sicht.
Und aus jüdischer Sicht sind die Worte: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Teil von was? Von einem Psalm, von dem Sterbepsalm, den du in den Psalmen findest. Und die geht Jesus Schritt für Schritt durch. Ja? Sind nicht alle diese, juhu, du bist mein Hirte, mir geht's gut.
Ja, Fakt ist, dass ich das ja auch nicht. Die Lieder, die ersten beiden, die wir gesungen haben, die konnte Nico eigentlich gefühlsmäßig mitsingen, weil das sind Sprachsalmen, wie es ihm geht, seine Emotionen. Und sowas kann ich dann auch gefühlsmäßig mitsingen, aber wenn es mir richtig, richtig, richtig schlecht geht, habe ich überhaupt keine Lust zu singen, so groß ist der Herr, weil so fühlt sich das für mich gerade gar nicht an. Und dann fühle ich mich wie ein Lügner und wie ein Heuchler, wenn ich das dann...
Ja, nur du, das muss ich sagen, sehe ich so gar nicht, sondern für mich wäre das, gerade wenn man unten ist, kann es nur bergauf gehen und indem man sich selber Sachen einredet, kann man sich auch Sachen schönreden und positiv machen und zurück darauf besinnen.
Ja, nur ich empfinde das nicht. Die ersten beiden Lieder,
das kommt dann schon,
die
von
empfinde
ganz
ich, die hast du jetzt empfunden, das war dein Gefühl, aber dieses andere, ja, wenn man dann genug singt,
man muss sich
dann
halt
kommt das wieder, aber erstmal hast du halt nicht den Bock. Ich denke immer daran, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind und ich Angst habe, wir haben sowieso im Auto Lobpreislieder an, dann schön laut, dass wir mitsingen können und ich habe extra eine Playlist erstellt mit positiven Liedern, die positiven Inhalt haben von den Lobpreisliedern und die mir eigentlich gut tun. Mhm. Aber es dauert mindestens eine Viertelstunde, bis ich empfänglich dafür bin, auch mitzusingen, weil erstmal fühlt sich das alles wie Lüge an.
Ja,
und dann singe ich auch nicht mit. Ich höre das und denke, ja super, ganz toll, fühlt sich gar nicht so an. Irgendwann bin ich über meine Angst drüber oder über den schlimmsten Funken, dann kann ich das auch mitsingen. Aber in dem Moment kann ich das nicht mitsingen. In dem Moment ist mir meistens am liebsten so, dass ich zu Tom am liebsten sagen würde, mach den Scheiß aus. Kann's nicht hören, das ist Lüge, weil ich fühle mich nicht so. Weil wenn es mir schlecht geht, fühle ich mich nicht so, als ob der Herr groß ist und solche Sachen. Ja, natürlich ist der groß. Aber das fühlt sich nicht echt an in dem Moment, wenn ich singen würde. Verstehst du, was ich meine? Natürlich ist es so und es ändert sich nichts daran, dass er groß ist, bloß weil ich mich scheiße fühle. Das ist schon klar, nur... Also mitsingen tue ich meistens erst dann, wenn ich auch emotional mit dabei bin. Tom kann das beim Autofahren immer mitkriegen, ab wann es mir wieder gut geht, wenn ich anfange langsam mitzusingen. Dann denkt er, dass ich drüber hinweg bin, weil jetzt fängt sie an, jetzt kommt es bei ihr an. Ne?
Aber der Gedanke, den der Eli bringt, stimmt in der Form, dass wenn wir ein Leben leben, wo Gott irgendwo in so einem Kämmerchen eingesperrt ist und wir ihn nur rausholen, wenn es uns schlecht geht, dann kann man nicht erwarten, dass einem hilft. Und im Gegensatz zum 20. 21. Jahrhundert haben ja früher alle Menschen an Gott geglaubt, an irgendeinen Gott. Da gab es ja nicht, dass jemand sagt, ich glaube nicht, dass es nicht jemand über mir gibt. Ne? Gab es ja nicht. Und da hat er insofern recht, dass wenn jemand hochmütig ist und sagt, ich brauche meinen Gott nur, wenn ich aus dem Kämmerlein hole, dann hört Gott nicht. Ansonsten passend dazu heute das Lied, ne, dass Gott natürlich auch unsere Gebete erhört, wenn es uns schlecht geht und nicht immer so einschreitet, wie wir wollen. Das ist eine andere Geschichte.
Trotzdem tut es mir gut, wenn es mir schlecht geht, das Lied Klagemauer rauf und runter zu spielen und lauthals zu singen, weil das ist, was mich gerade, ja, da stehe ich hinter. Das kann ich aufrichtig singen, weil da stehe ich hinter.
Cool, hat er vorhin schon gesagt, der Elihu bezichtigt Hiob der Arroganz, ne? Der Eitelkeit, der Hochmut. kennen wir ja auch manchmal, ne? Einem geht schlecht und derjenige haut richtig noch drauf. Kapitel 36, seine letzte Rede. Also die ersten Verse, da sehe ich so richtig Gesichter vor mir, die sowas sagen könnten. Ist schon süß, ne? Also nicht Gott befragt, sondern er sagt, ich will mein Wissen von weiterholen. Ich will dir berichten, denn noch sind Worte da für Gott. Er spricht für Gott. Die Gefahr, in der wir auch manchmal stecken, dass eine Frage kommt und anstatt die Bibel aufzuschlagen und zu sagen, guck mal, hier steht, dass man ganz weitläufig, ganz weit schweifen, ein eigenes Bild von Gott darbringt. Und besonders süß finde ich den Elihu, weil er jetzt in eine Phase übergeht, dass er in die Natur geht und sagt, guck dir mal die Natur an. Und dass er vergleicht, was Gott in der Natur macht, mit dem, wie er mit uns Menschen umgeht. Und das sind ja eigentlich zwei völlig verschiedene Schuhe. Kannst du mir folgen?
Nee.
Na, der Elihu geht jetzt in die Natur und sagt, ja, Regen und Schnee und die Wolken. Warum kommt er eigentlich auf den Schnee, Regen, Wolken, Gewitter? Warum alles für den Elihu so spannend?
Weil Vergleiche für manchen manchmal konkreter sind. Ja. Manchmal sind Sachen einfach zu mathematisch. Ich muss ja an das denken, was ein Kollege letztens zu mir sagte. Der war jetzt über 10 Jahre an der Universität und hat irgendwelche Mathe-Sachen da gemacht und Formeln bewiesen und dachte alles, das ist wirklich rein mathematisch, das macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt kam er bei uns in die Firma und hat gemerkt, dass er die Sachen einsetzen kann, dass er damit wirklich geometrische Sachen erzeugen kann, dass es wirklich Sinn macht, dass man damit wirklich Probleme vorhandene lösen kann und Wege findet. Und er hat jetzt zum ersten Mal eine praktische Anwendung gefunden, wo er dachte, die gibt es nicht. Und das ist einfach ein Punkt. Manchmal ist es sonst zu unkonkret.
Aber er geht ja nicht auf irgendwelche Tiere ein, sondern geht auf das was ein, was wir theoretisch wissen. Also theoretisch weiß ich, Wasser verdunstet. Und wenn man sich das im Original anguckt, stellt man fest, dass er hier wirklich sagt, große Regentropfen und Niesel und verschiedene Wasserformen. Warum fasziniert ihn diese Geschichte mit dem Wasser?
Ja, natürlich mal den Grundstein für das Lied so Großes dahergelegt.
Weil es eine simple Sache ist, die doch ganz schön viele
Zeichen ja von Macht.
Hier
lebt hier. Ungefähr. Und seit hier gibt's Regen. Seitdem Regen und Schnee?
Weil da nicht mehr so Paradies angesagt war. So immer heiter Sonnenschein war.
Weil da die oberen, Gott hatte die Erde erschaffen und da war unten eine Ausdehnung vom Wasser und oben eine Ausdehnung vom Wasser und bei der Flut ist die obere auch eingebrochen. Deswegen waren die Wasser da oben nicht mehr.
Also es war ein Gericht Gottes, was über die Erde gekommen war. Gott hatte danach etwas bewirkt, was es davor nicht gab. Und deswegen war für die Menschen, die kurz danach lebten, Wasser, Regen und so weiter immer auch eine Strafe von Gott oder irgendwas mit Gericht von Gott zu tun. Na, also es hatte mit diesem ganz dicht an der Sintflut noch dran. Woher wusste er das eigentlich? Weil ich weiß es aus der Schule, dass Wasser verdunstet und dass es dann in den Wolken sich ansammelt dass lauter kleine Regentröpfchen sind, die dann, wenn sie zu schwer sind, runterfallen. Aber die hatten ja damals kein Flugzeug und kein... Woher wusste er das, was er hier so beschreibt, mit den Wassertröpfchen und... Vor Einstein gab es schon Labore?
Experimentell.
Vor Gott? Keine Ahnung.
Wahrscheinlich, ne?
Durch Beobachtung? Weiß ich nicht, ob man das durch Beobachtung selber rauskriegt.
Beobachtungen sind ja meist ziemlich vage und er geht hier ziemlich genau drauf ein. Also wahrscheinlich hat Gott irgendwann im Laufe der Geschichte zwischen der Sintflut und hier den Menschen erklärt, wie es abläuft. Weil, finden wir nicht nur hier, wir finden ja eine ähnliche Geschichte auch in Jesaja, ne? Die Geschichte mit dem Wasserkreislauf. Also, woher wussten die das früher? Also mit der Geschichte, die er hier erzählt, mit den Königen, die Gott einsetzt und... Was? Gleich Anfang von 36. Er setzt gerechte Könige auf den Thron. Und wenn sie in Fessel gebunden sind und Stricken des Elends gefangen, dann macht ihnen Grund, ihr Tun die Übertretung. Also ich würde sagen, verallgemeinern darf man es nicht. Fallen euch Könige in der biblischen Geschichte ein, die Gott vom Thron gestoßen hat, damit sie demütig werden und dann wieder erhoben hat?
Gibt es doch genug Beispiele, sag ich.
Nenn mal ein paar.
Jakob.
Okay. Aber der war ja kein König, oder? In der Form.
Rechte Hand des Pharaos, also.
Ne? Ja, ja.
Also mir fällt in erster Linie Nebukadnezar ein.
Okay.
Der war König, und er war hochmütig und hat geprahlt, was er alles Tolles gemacht hat. 7 Jahre oder wie lange war das, als wildes Tier gelebt und dann bereut und dann hat er seinen Thron wieder erhältlich. Ein anderer fällt mir gerade nicht ein. Gibt es noch mehr, die richtig Könige waren und die von Gott wieder eingesetzt worden sind, an denen so?
Ja, bei Hiskia läuft noch so eine ähnliche Geschichte, ne, dass er hochmütig war, dem König von Babylon seine Schätze zeigte. Ordnungskorn bekommen hat. Bei Manasse kann man das so sehen, der nach Babylon entführt wurde. Aber es ist nicht eine Standardsache, ne, bei Gott, dass er jemand wirklich demütigt. Oftmals ist es so, dass er in der israelitischen Geschichte ihm den Segen entzieht und dadurch, dass der Segen weg ist, die Gegner angreifen können und es dem König schlecht geht. Aber es ist nicht Gott direkt, der ihn niederdrückt, ne?
Zum Beispiel. Weil Saul hat er ja nicht wieder eingesetzt, dem hat er nur den Segen entzogen. Nochmal noch mehr, was man das gemacht hat. David hat da auch nicht den Segen entzogen in der Form. Ganz kurz mal, als der
Als der Volk gezählt wurde und die Pest über das Land kam, hat er für ein paar Minuten dass man nicht daraus schließen darf, dass Könige, die irgendwo regieren, Könige von Gottes Gnaden sind, ne? In Anführungszeichen.
Das ist ja gut, dass wir Zürgen nicht da, sonst hat es jetzt eine Diskussion an der Rocke.
Vers 20 und 21, was meint er damit? In Kapitel 36, sehne dich nicht nach der Nacht, welche Völker plötzlich hinweggeheben wird. Hüte dich, wende dich zum Frevel, denn das hast du dem Elend vorgezogen. Ziemlich komisch, ziemlich.
Ich suche mal den Arzt. 36. Oder wartest du nur noch auf den letzten Tag der Erde, wenn alles dunkel wird und alle Menschen sterben müssen? Pass auf, mein Freund, dass du nicht total verbitterst und schräge drauf kommst. Du hast ja schon damit angefangen, so eine depressive Lebenseinstellung zu bekommen, damit du mit deinem Leid besser klarkommst. Hä?
Okay, depressive Lebenseinstellung.
Naja, wenn du Vers 19 mitnimmst. Willst du mit deiner Beschwerde dafür sorgen, dass man dir hilft? Meinst du, dieser Kraftakt lohnt sich? Oder wartest du nur noch auf den letzten Tag der Erde, wenn alles dunkel wird und alle Menschen sterben müssen? So nach dem Motto, sowieso egal, brauchst nicht beten, erst nach dem Gericht Gottes wird alles wieder gut, oder was soll das heißen?
Also im Hebräischen
sogar nicht in Endzeitstimmung verfallen.
In der Hebräischen Ausgabe geht es eher in der Richtung, dass er von Selbstmord gesprochen hat.
Oh, wer kommt denn da? Mein Lieblingsmann kommt, mein Schätzchen.
Dass hier davon von Tod und Sterben gesprochen hat.
Kuckuck! Hallo, Schatz! Na?
Hallo!
Hi, kommt rein, setzt euch. Ich winke. Umarmung kriegt er später. Jetzt nehmen wir erstmal meinen kleinen Sohn her, Süßer. Na?
Hallo!
Dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Den Opa hast du öfter gesehen, ne?
Hallo! Noch müde?
Nö. Na, wie geht's dir?
Ganz gar nicht.
Ja. Hat jemand ein Feuerzeug hier?
Ja, im Schrank irgendwo liegt eins.
Wir sind noch nicht fertig. Moment noch, ja?
Aschenbecher steht da.
Ich nehme schon.
Wir waren.
Du bist ja groß geworden. Du bist ja bald größer als Oma. Darfst aber nicht machen.
Wie geht ja, nicht doch?
Ist der Opa nachher so klein wie du.
Jörg hat er öfter über Tod oder er wird sterben gesprochen.
Sie werden auf dem Schoß bleiben? Ja?
Und darauf bezieht er sich hier und sagt, dass er nicht herbeisehen soll. Aber gibt er so Phasen, wo er einfach sagt,
oh, ist alles. Hier bei Auge.
Einmal zu viel, ne?
Ich weiß, ja. Habe ich gesehen.
Der wichtige Punkt ist, dass wir bei der Betrachtung von hier nicht nur aus den ersten beiden Kapiteln, sondern aus den Kapiteln, die zum Schluss noch kommen, ja wissen, dass Gott die Freunde verurteilt. Also kann es ja nicht richtig sein, was sie sagen, wenn er so verurteilt. Deswegen sagte ich ja vorhin, wenn man die Kommentare liest, sagt man sich manchmal, Leute, warum liest ihr das nicht aus dem Blickwinkel, wie Gott es gesehen hat? Warum hat er das abschreiben lassen?
Schöner ist es halt, um bei erklären, was
er. Tja, 37, Vers 14 hast du ja zum Teil schon vorhin gesagt, ne? Nimm dies zu Ohren, Hiob. Stehe auf und betrachte die Wunder Gottes. Welche Wunder können wir heute betrachten, um wieder so einen Blick zu finden nicht ins Motorradmuseum.
Was? Wo?
Wie? Das sind nicht die Wunder Gottes.
Ist ja von der Macht die Rede, von dem, was er kann. Blitz. Donner.
Was ist denn für ein Donnerfels?
Welche Wunder können wir heute betrachten? Das ist ja einfacher, wenn es draußen regnet, gehen wir ins Haus. Ist mir doch egal, ob es draußen regnet. Dagegen, er erwähnt ja hier, dass dadurch, dass es regnet, die Leute, wie sagt er hier oben im Vers 7, durch den Regenguss erleben die Hand eines jeden Menschen, damit alle Menschen sein Werk kennenlernen. Wenn es früher gehagelt hat, und durch die Gewitter, da war nichts mit Arbeiten draußen. Da musste es die Arbeit unterbrechen und ins Haus gehen.
Das musst du heute auch noch. Wenn du auf dem Feld ein bisschen arbeitest oder Forky auf seinem, wie heißt das, Baugerüst, der muss auch beinigen.
Aber für uns gibt es halt andere Wunder, die man, zu ihm schauen kann und sagen, wow. Zum Beispiel vorletzte Vers, ne? Der Gold des Nordens. Wenn man früh morgens aufsteht und den Sonnenaufgang anguckt, ne? Dann ist einfach.
Tut die Bibel wohl beendet. Abgestürzt.
Meine Bibel ist abgestürzt. Beste Zeichen dafür, dass wir aufhören sollten.
Das ist der Nachteil bei den elektronischen Bibeln.
Johanna und Basti sind.
Bei normalen gibt es mal spontane Selbstentzündung. Johanna? Auch bei den normalen gibt es mal spontane Selbstentzündung.
Echt? Ja, vielleicht noch nicht.
Johanna und Basti wohnen jetzt in einer Wohnung, die einfach nur schön ist. Egal aus welchem Fenster du guckst.
Überall Wasser.
Wasser, grün, Wald.
Riesengroß.
Na, einfach schön. Weil was hast du?
Kennst du den?
Die Tür.
Ganz lieb,
der frisst keine Kinder, ist ganz lieb. Naja, du kannst einfach, egal welcher Stress gerade ist, guckst raus und sagst, boah.
Ja, machen wir bitte selten. Krass ist,
du musst hier das Zelt. Was schon größer vielleicht noch.
Die Autos?
Ja. Geht einfach um die Relaktion. Den Weißen See und in den anderen Arbeitervierteln gab es teilweise Häuser. Ich kenne ja ein paar Straßen weiter.
Ich bin noch kein Arbeiter, weißt du doch.
Da war es so, Küchenfenster auf und so wie Johanna jetzt sitzt, so weit war das Küchenfenster von seinen nächsten Nachbarn.
Ist aber oftmals in den Neubauten
auch. Das ist einfach nur ein Lichtschacht gewesen, ja, wo du fast das Meer rüberwerfen konntest. Wo du einfach saßt.
Hast du mal zwei Eier?
Ja, das ist einfach nur so Lichtschächte zwischendurch, wo du natürlich dann depressiv wirst. Ne? Ja, dahin bei euch kannst du wirklich sagen, oh, schön. Du kannst. Man kann sich auf Gott konzentrieren und sich daran erfreuen in der Natur. Aber die Gefahr ist, womit ich ja vorhin angefangen hatte bei Elihu, dass man anstatt in sein Wort zu gucken, aus dem, was man in der Natur sieht oder aus dem, was man aus Fernsehen, Internet kennt, meint, für Gott sprechen zu müssen. Anstatt ihn sprechen zu lassen.
Ja, aber nicht.
Das ist aber auch schwierig, wenn man weiß, dass der andere Gott nicht zuhört.
Ich liebe dich.
Dann sprichst du noch manchmal vor Gott, ne?
Ja. Aber die extremste Situation, wo jemand eigentlich nicht auf Gott hört und jemand immer sein Wort zitiert, finde ich, ist diese Geschichte mit diesen Versuchungen von Jesus in der Wüste. Das manchmal am einfachsten ist einfach zu sagen, es steht geschrieben und ihn damit stehen zu lassen. Weil ist natürlich eine Frage, welche Situation. So. Gibt es Situationen, wo das nicht viel bringt? Wenn dein Kinder zum Beispiel sagst, du sollst auf Gott hören, hier Epheser oder Sprüche, dann werden die wahrscheinlich sagen, Papa.
Wenn du Pipi musst, sagst du Bescheid, ja?
Ja.
Oder wenn du dann auf Arbeit deinem Chef einfach nur ein paar Bibelverse um die Ohren haust, wird er davon nicht begeistert sein. Aber dem Hiob hätte es geholfen, wie wir in den nächsten 2 Wochen sehen, wenn Gott persönlich zu ihm spricht.
Das hat natürlich mehr Gewicht, wenn du einen Bibeltext vorliest, als wenn du es selber sagst. Vor allem, wenn die Leute durcheinander reden. Denk da an Jürgen, der von seinen Philosophien anfängt. Er erzählt immer, wie er das versteht. Immer, das ist meine Philosophie. Und wenn Tom ihm dann sagt, lies mal den Bibeltext, hat das mehr Gewicht, als wenn er ihm 5 Stunden was erklären würde, wenn er selber eine Bibel liest. Ne?
Ja, wenn man das dann auch macht, wenn man einen Vers bekommt, gesagt bekommt und auch reinschaut, aber viele Leute sagen ja dann danke und gucken nie rein. Ne?
Ja gut, das ist was anderes. Es ist nicht immer überall angebracht, das ist schon klar, du kannst nicht jedem damit kommen. Und manchmal wollen sie es ja auch nicht hören. Aber das ist meistens dann, wenn sie sowieso wissen, was falsch ist. Dann will ich nicht hören, was die Bibel sagt.
Hast du festhalten, Hilfe, Schatz?
Ich kann mich erinnern, als ich mal wegen Josephine rumgezickt habe, die damals mit mir und Tom wohnte. Dass Tom mir einfach einen Bibeltext vorgelesen hat und gesagt hat, guck mal, wo ich gesagt habe, das interessiert mich nicht, weil ich wollte streiten, ich wollte nicht den Bibeltext lesen.
Ja,
hast
du
gedacht, Papa? Was denn? Hat er gar nichts gemacht?
Ja, dafür war er an den Magneten fest.
Jetzt hat er den Löffel abgegeben.
Nein, Opa abgegeben. So, jetzt hat Oma den. So.
Nochmal zur Erinnerung: in hier, die. Sowohl hier als auch seine 3 Freunde benutzen nie oder fast nie den Namen Gottes. Und damit ist für mich immer noch die Frage offen, von wem sie eigentlich sprechen. So eine Diskussion, die ich manchmal mit jemandem donnerstags hier habe. Wenn er mich fragt, wie ich seine Musik finde, da geht es ja schließlich um Gott, wo ich sagen muss,
da geht's auch
ich
um Jesus.
Weiß nicht, welchen Gott sie meinen. Ich weiß es wirklich nicht. Aber es gibt so viele Götter.
Nein.
Und dann weiß ich, ob du die Stelle kennst. Wie hieß der Typ, den sie für Jesus freigegeben haben?
War das Barnabas?
Wie hieß er mit Vornamen? Wie hieß er mit Vornamen?
Ich weiß nicht,
auch Jesus.
Er hieß Jesus, Sohn des Vaters. Also deswegen, um mich über Jesus zu singen, ja, welchen Jesus meinen wir denn? Oder über Gott zu singen, ja, welchen Gott meinst du denn? Also man muss sich schon irgendwie festlegen, die Momente, und sagen... Deswegen freuen wir uns auf die nächsten zwei Wochen, weil da spricht dann Gott zu ihr. Und stellt ein paar Dinge richtig. So, habt ihr noch Gedanken, noch Fragen? Noch? Du noch irgendwas? Nicht? Himmlischer Vater, wir bitten dich um deinen Segen. Danke dir, dass du durch dein Wort uns Anleitung schenkst. Und wir bitten dich, dass wir von dir die Kraft empfangen und den Segen und deinen Geist, um deiner Anleitung zu folgen. Wir bitten dich um Ruhe und Frieden und darum, dass du uns weiterhin körperliche und geistige Kraft schenkst. Amen. Mhm.